2.7.24, Israel im Krieg, Tag 270. In wenigen Tagen erreichen wir 9 Monate seit Kriegsbeginn, 9 Monate Krieg und nach wie vor 120 israelische Geiseln bzw. Menschen, die aus Israel in den Gazastreifen verschleppt wurden und dort in den Händen von Terroristen und in den Tunneln von Terroristen und in den Wohnungen von Terroristen und wahrscheinlich auch Zivilisten, die demnach auch Terroristen sind, sich befinden. 270 Tage befinden sich 120 Menschen, darunter Frauen, Kinder, Alte, Kranke und natürlich auch nicht wenige Männer in den Händen von menschenverachtenden Menschen. Und das ist eine bittere Realität, die wirklich jeden Tag wehtut. Jeden Tag. Doch es gibt zum Glück auch Lichtblicke. Einer dieser Lichtblicke war, dass Noah Arghamani vor ungefähr 3 Wochen freigekämpft wurde. Ihr könnt euch natürlich daran erinnern, die Bilder gingen um die Welt. Ihre Mutter Liora, die ursprünglich aus China stammt, hatte nur einen einzigen Wunsch. Sie ist seit Monaten krebskrank gewesen, lag kurz vorm Sterben, hatte einen einzigen Wunsch, ihre Tochter noch einmal sehen zu dürfen. Und das hat geklappt. Noah Arghamani kam circa 3 Wochen aus der Geiselhaft raus, wurde freigeboxt, 3 Wochen bevor ihre Mutter Liora von unserer Welt gegangen ist. Das sind Situationen, die wirklich tief stecken, die wehtun. Wehtun, aber es ist die Realität, in der wir uns hier befinden, im Nahen Osten, wo leider nicht wenig passiert, sehr viele problematische Situationen, die einen tatsächlich auch jeden Tag runterziehen können, egal in welche Richtung man guckt. Wenn man nach Israel reinguckt, gibt es jetzt in den letzten Tagen auch vermehrt große Demonstrationen von Teilen der ultraorthodoxen Community, die sich weigert, in der israelischen Armee zu dienen. Teilweise sind sie sogar so extrem, dass sie israelische Uniformierte, egal was, welche Art von Uniformierten, ob Polizei oder Armee oder andere, als Nazis bezeichnen. Derzeit werden ca. 2000 Ultraorthodoxe in der israelischen Armee pro Jahr eingezogen. Es soll auf 5000 pro Jahr gesteigert werden, um eventuell auch ein Stück weit mehr diese Parallelgesellschaft hier in Israel zu integrieren. Doch wie ich jetzt gerade gesagt habe, stellen sich sehr viele dagegen, insbesondere natürlich die extremen Sekten innerhalb der ultraorthodoxen Community, die dann, wie gesagt, mit Worten um sich schmeißen wie Nazis, was einzig und alleine nur Antisemiten in die Hände spielt. Ihr wisst nicht, von wie vielen leider Muslimen, türkischen und arabischen Muslimen, ich in den letzten Monaten immer wieder Videos zugespielt bekommen habe von ultraorthodoxen Juden, die tatsächlich irgendwie auf irgendwelchen Anti-Israel-Kundgebungen vor Ort sind und so eine Art Alibi-Judentum für diese Antisemiten darstellen, wo dann diese Antisemiten mir im Internet schreiben: Schau, Arie, du bist kein richtiger Jude. Die richtigen Juden sind gegen Israel. Schau her, hier hast du zum Beispiel die und jene Juden, die auf einer Demonstration für Palästina teilgenommen haben. Und leider sind das auch diejenigen von den extremistischen Sekten, die dann auf der Straße auch ihren Nachwuchs anstiften, alles daran zu setzen, in ihrer Parallelwelt zu bleiben. Eine Sache, die in Zukunft hoffentlich geregelt werden wird, wie gesagt, schrittweise, nicht auf einem Mal, weil auf einem Mal wird es nicht klappen. Und wenn mit der ultraorthodoxen Community man sich näher kommt in Sachen Wehrdienst und Integration, wird man hoffentlich auch die arabische Parallelgesellschaft hier in Israel, immerhin ungefähr 20%, eventuell in die Pflicht nehmen und die Wehrpflicht auch auf den arabischen Sektor erweitern. Wenn wir ins Operative gehen, oder wisst ihr was, eine Meldung, die ich noch, bevor ich ins Operative gehe, die ich noch hier kurz erzählen wollte, eine heftige Situation, die am Sonntag passiert ist, vorgestern, als ein israelisches Flugzeug, der El Al, ein El Al-Flugzeug aus Warschau auf dem Weg zurück war nach Tel Aviv, notlanden musste in Antalya in der Türkei, weil eine Passagierin sich irgendwie schlecht gefühlt hat. Was genau da war, weiß ich nicht, aber das Flugzeug musste eine Notlandung in der Türkei vornehmen. Und dort hat dann El Al gebeten, das Flugzeug aufzutanken und hat die Erlaubnis dafür nicht bekommen. Stundenlang saßen die Insassen des Flugzeugs, die Passagiere im Flugzeug gefangen, kann man sagen. Man wusste nicht, was genau dort passiert, hat ewig lange gewartet, auf grünes Licht dort zu tanken, kam aber nicht. Und im Endeffekt hatte El Al dann Kontakt mit Nachbarstaaten und Inseln aufgenommen und ist dann im Endeffekt weitergeflogen nach Rhodos, wo dann das Flugzeug aufgetanken werden konnte und natürlich weiterfliegen konnte nach Israel. Eine Situation, die wirklich traurig ist, weil im Endeffekt die Türkei bis vor kurzem in guten Beziehungen war mit Israel, bis Erdogan dort an die Macht kam und dort tatsächlich die Türkei auf den Kopf gestellt hat. Und mehrere Generationen, kann man mittlerweile sagen, mit Antisemitismus indoktriniert hat, das irgendwie wieder aus den Köpfen der Menschen dort wegzubekommen, wird sehr, sehr lange dauern. Deshalb Diktatoren, die sich Staaten unter die Nägel reißen, in dem Fall Erdogan, das hat fatale Folgen und zwar nicht nur für heute Morgen, sondern tatsächlich mehrere Generationen oder Jahrzehnte mit Blick in die Zukunft. Wir gehen ins Operative und ich fange wieder im Libanon an, beziehungsweise an der Nordgrenze, wie in den letzten zwei Folgen, obwohl es im Norden relativ, ich betone, relativ ruhig ist. Das heißt nicht, dass nichts passiert, aber es ist relativ ruhig. Ob es eventuell die Ruhe vor dem Sturm ist, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass die größte Stadt im Norden Israels, Haifa, sich auf einen eventuell anstehenden Krieg jetzt schon vorbereitet. Sicher ist sicher, weil natürlich Dinge nach wie vor dort in der Luft liegen. Allein am Sonntag ist eine Kamikaze-Drohne hier aus dem Libanon im Nordteil Israels, im Norden, im Nordteil der Golanhöhen eingekracht und hat dort knapp 20 israelische Soldaten verletzt, einen Soldaten sogar schwer, die dann alle im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch gestern wurden ungefähr 10 Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert, und zwar auf Ramot Naftali, auf Dovev und auf Maayan Baruch. Und das findet jeden Tag statt. Also Beschuss aus dem Libanon ist eine tagtägliche Situation und auch die Reaktion der israelischen Luftwaffe, gezielte Angriffe dort auf Ursprungsorte der Abschüsse und auf weitere Terrorziele und auch Terroristen selbst vorzunehmen, eigentlich auch eine tägliche Situation. Da also an der Nordgrenze jetzt gerade keine Neuigkeit. Wie gesagt, eventuell wird es dort schwieriger werden, hoffentlich jedoch nicht, sondern eventuell wird es sich auch legen. Wenn wir aber nach Gaza schauen, gibt es tatsächlich sehr viel zu besprechen. Allein gestern sind dort zum ersten Mal seit Januar, also sind 20 Flugkörper aus dem Raum Khan Yunis im Süden des Gazastreifens auf israelische Ortschaften um den Gazastreifen herum abgefeuert worden. Also Ortschaften, damit sind Kibbuze und Moschawim gemeint, die natürlich auf israelischer Seite, aber angrenzend zum Gazastreifen gelegen sind, wo Menschen jetzt peu à peu auch wieder zurückgezogen sind und jetzt, nachdem sie endlich nach 4 Monaten wieder zurück in ihre 4 Wände oder was davon übrig geblieben ist, um ein Stück weit wieder neu aufzubauen, schwupps landen gestern wieder 20 Flugkörper auf israelischer Seite. Und das ist der stärkste Beschuss aus dem Gazastreifen in Sachen Quantität seit Januar, also seit einem halben Jahr. Direkt im Anschluss natürlich hat die IDF über ihren arabischen Sprecher, meinen Freund, Kollegen und Kameraden Avichai Edrai, empfehle ich euch allen auch einen Blick auf seine Seiten zu werfen, genauso wie auf die Seiten von Ella Wawiya, die zweite arabischsprachige Sprecherin der IDF, hat Avichai die Bevölkerung in Teilen von Ost-Chan Yunis aufgefordert, die Gegend zu verlassen und sich der humanitären in die humanitäre Zone westlich von Chan Yunis zu begeben. Also eigentlich nur ein Katzensprung, weil die IDF im Endeffekt genau dort an diesen Orten, von wo aus das Feuer ausging, in der Nacht, also gestern Nacht, die Terrorinfrastrukturen angreifen wollte und angegriffen hat, von wo aus auf Israel geschossen wurde. Auch in diesem Fall wieder natürlich ganz klar, dass Terroristen die zivile Umgebung und die Zivilisten im Raum vom Ostteil Khan Yunis als Schutzschilde benutzt haben, um von dort Raketen abzuschießen. Also eine Situation, die wie gesagt es seit 6 Monaten nicht gab. Und das, obwohl wir uns im Gazastreifen an 3 Einsatzgebieten tatsächlich jeden Tag nach vorne arbeiten. Die 3 Gebiete sind im Südteil Rafah, im zentralen Gazastreifen natürlich auch sind israelische Soldaten nach wie vor im Einsatz und im Nordteil in Sejaiya. In allen 3 Gebieten finden in erster Linie Targeted Raids statt. Auf Deutsch würde ich das gezielte Zugriffe übersetzen, um Terrorzellen zu eliminieren, Terrorinfrastruktur aufzudecken und zu zerstören, Waffenlager zu entdecken und allen voran natürlich auch unterirdische Tunnelsysteme, Tunneleingänge zu identifizieren und außer Gefecht zu setzen. Wenn wir in diese 3 parallel laufenden Einsatzgebiete kurz eintauchen, können wir in Rafah anfangen, wo in einem präzisen Angriff basierend auf nachrichtendienstlichen Erkenntnissen dort Kampfeinheiten der Kommandobrigade, der Brigade 401 und der Yahalom-Einheit, eine unterirdische Waffenproduktionsstätte des islamischen Dschihad im Bezirk Tell al-Sultan in Rafah außer Gefecht gesetzt haben. Dort wurden unter anderem Langstreckenraketen und auch Raketenteile produziert, womit der islamische Dschihad und die Terroristen des islamischen Dschihad natürlich seit Kriegsbeginn insbesondere Israel beschossen haben. Division 99, eine Reservedivision, die im zentralen Gazastreifen im Einsatz ist, hat dort einen circa 1 Kilometer langen Tunnel entdeckt und zerstört und auch eine Moschee angegriffen, die mit Sprengsätzen versehen war, wo Terroristen sich drin verschanzt hielten, von dort aus auch ihre Operationen geleitet haben. Und durch das Feuer auf die Terroristen innerhalb der Moschee sind, auf Englisch nennt man es Secondary Explosions, also weitere Explosionen dann erfolgt, was natürlich darauf hindeutet, dass in der Moschee nicht wenige Waffen positioniert waren, dass dort eventuell ein Waffenlager innerhalb der Moschee war, das dann im Endeffekt in die Luft gegangen ist. In Sejaiya im Nordteil des Gazastreifens, auch dort allein in den letzten Tagen Dutzende Terroristen vom Boden aus und aus der Luft eliminiert und viele Waffenlager und Produktionsstätten zerstört. Also den Truppen zufolge ist dort echt an jeder Ecke ein Waffenlager und an der anderen Ecke eine Produktionsstätte. Und da, wo man gerade kein Waffenlager sieht oder findet, ist ein Tunnelschacht. Und da, wo kein Tunnelschacht ist, ist irgendwie eine Kommandozentrale. Also es ist tatsächlich alles komplett infiltriert, egal wo man seinen Fuß reinsetzt. Und natürlich werden auch humanitäre Dinge komplett ausgenutzt, missbraucht, benutzt von den Terroristen. Unter anderem wurden Munition in humanitären Hilfskisten von der 7. Brigade entdeckt in Sejaiya. Also auch hier wieder wird das Humanitäre irgendwie ausgenutzt von den Terroristen. Warum sollte es auch irgendjemand von uns mittlerweile wundern? Leider auch wieder gefallene Soldaten auf unserer Seite. Nadav El-Hanan Knoller, der in Gaza sein Leben verloren hat. Major Eyal Avnion, auch im Gazastreifen in Sejaiya. Beides Reservisten und Yehuda Ghetto in der Westbank in Judäa und Samaria. hat dort sein Leben verloren. Mehrere Soldaten wurden darüber hinaus auch schwer verletzt. Mit schwer verletzt kann es sein natürlich, dass diese Soldaten eventuell ein Auge verloren haben oder nie wieder laufen können oder einen Arm verloren haben oder ähnliches. Also es sind teilweise Verletzungen, die wirklich ein Leben lang einen belasten werden. Weiter im Gazastreifen eine interessante Entwicklung, dass dort jetzt ein direktes Elektrizitätskabel zwischen Israel und dem zentralen Gazastreifen jetzt in Betrieb genommen werden soll. Und zwar wieder um eine UNICEF-Entsalzungsanlage unter der Leitung der Amerikaner zu unterstützen. Das zusätzlich zu drei weiteren Wasserleitungen, die den Gazastreifen vom Norden, im Zentrum und im Bereich der humanitären Zone, also Al-Muasi, man schreibt es Al-Mawasi, erreichen. Also das ist auch wieder eine Sache, die hier in Israel in die Wege geleitet wurde, in Kooperationen und Koordinierung natürlich mit internationalen Organisationen, UNICEF natürlich allen voran, in Absprache mit den Amerikanern und Ägyptern und anderen natürlich, um im Endeffekt in erster Linie eine Seuche zu vermeiden. Also hier geht es tatsächlich darum, dass die Entsalzung helfen soll, dass man dort auch unter anderem oder allen voran Seuchen unterbindet. Wir dürfen nicht vergessen, im Endeffekt, der Sommer jetzt hier im Nahen Osten ist extrem heiß. Die Menschen dort in der humanitären Zone und überhaupt, das ist teilweise ziemlich eng. Da sitzt man teilweise aufeinander. Das sind alles sehr, sehr unangenehme Situationen. Also versucht die Armee und der Staat Israel in Kooperation natürlich mit Partnern weltweit, die hier involviert sind, parallel einerseits natürlich die Terroristen in die Knie zu zwingen und parallel dazu andererseits die Zivilisten dort vor Seuchen zu bewahren, genug Hilfsmittel reinzulassen, humanitäre Zonen sicherzustellen und so weiter und so fort. In der letzten Folge habe ich erst erwähnt, dass knapp 70 Kinder auch aus dem Gazastreifen rausgelassen wurden, um im Ausland medizinisch behandelt zu werden. Also humanitär läuft da nicht wenig zum Glück, um eventuell hoffentlich auch da ganz klar zu differenzieren zwischen Menschen, denen wir nichts wollen und die hoffentlich auch nichts von uns wollen, die nichts Böses im Schilde führen und denen man entgegenkommen soll und sollte. Und andererseits natürlich die Terroristen, die das Haupthindernis sind für Seite an Seite hier in Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich Frieden sagen kann, aber in Ruhe. Eine weitere Meldung hier in Israel. Gestern hat das ganze Land irgendwie man hat sich gefragt, wie kann es sein? Der Direktor des Schifa-Krankenhauses in Gaza City, das Krankenhaus, was von Israel mindestens zweimal angegriffen wurde, beziehungsweise die Terroristen, die sich innerhalb des Krankenhauses natürlich positioniert haben. Der Direktor des Schifa-Krankenhauses wurde auf jeden Fall aus israelischer Haft entlassen. Das hat hier für eine große Diskussion gesorgt in Israel, wo man sich gefragt hat, wie kann es sein, dass der Direktor dieses riesigen Krankenhauses, der offensichtlich gemeinsame Sache gemacht hat, beziehungsweise im besten Falle weggeschaut hat, was die Terroristen auf seinem Gebiet tun, wie kann es sein, dass er rausgelassen wird aus dem Gefängnis? Und da jetzt auch man sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schiebt, die einen sagen, sie wussten davon nichts, die anderen sagen, dass das nicht sein kann und sie würden dagegen vorgehen und so weiter und so fort. Aber insgesamt muss man sagen, dass diese Freilassung basiert auf die Empfehlung vom Sicherheitssystem. Allen voran natürlich des Shabak, des Shin Bet, also des Inlandgeheimdienstes und seinem Chef Ronen Bar. Und hier kommt eine weitere Information zutage, die ich auch zum ersten Mal so gestern wahrgenommen habe, muss ich gestehen, weil ich mir nie wirklich groß Gedanken gemacht habe, wie viele Gefängniszellen es eigentlich in Israel gibt und wie viel Platz hat man eigentlich für all die ganzen Terroristen, die man ja hier tagtäglich festnimmt und irgendwo in irgendwelche Zellen stecken muss, ja. Und hier kommt plötzlich zutage, dass es in Israel nicht genug Plätze gibt, um all die Terroristen gefangen zu halten. Also es soll laut einem Bericht, den ich gestern gesehen habe, um die 15.000 Gefängnisplätze geben. Derzeit sollen aber etwas als über 20.000 Häftlinge in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten sich befinden. Das ist mindestens 5.000 mehr Gefangene als eigentlich geplant. Also es scheint, als würde man da kaum noch Kapazitäten haben, um Terroristen, die man gefangen nimmt, irgendwo festzuhalten. Und deshalb werden Terroristen oder Gefangene, die halt nicht allzu viel Dreck am Stecken haben, nicht so viel Blut an ihren Händen haben wie andere, werden die dann natürlich, so scheint es, freigelassen, um auch Platz zu schaffen. Bevor wir Gaza verlassen, wobei so vieles auch mit Gaza zu tun hat, möchte ich euch auf einen Artikel hinweisen in der Financial Times, der ist gestern erschienen, unter dem Titel Israel to test Hamas-free bubbles in post-war Gaza plan. Aus diesem Artikel möchte ich euch ein paar Absätze kurz vorlesen auf Englisch, aber leicht verständlich, und dann für diejenigen von euch, die sich den Artikel dann wirklich auch ein Stück weit intensiver sich damit beschäftigen wollen, dann gerne kurz unter dieser Überschrift googeln, und das sollte auch ein Text sein, den man frei lesen kann. Also, der Text fängt wie folgt an. Israel is preparing to test an experimental model for running post-war Gaza by creating a series of bubbles that are designed to be Hamas-free, but have been met with incredulity by many people briefed on the plans. The pilot scheme for the humanitarian enclaves, a template for what Israel imagines would follow the war, will soon be launched in the northern Gaza neighborhoods of Atatra, Beit Hanun, and Beit Lahia, according to six people with knowledge of the plan. Under the scheme, the Israeli military would funnel aid from the nearby western Erez crossing to vetted local Palestinians, who would distribute the aid and gradually expand their responsibilities to take over civilian governance in the area. Israeli forces, at least for an initial phase, would ensure security. If successful, Israel would then expand the bubbles southward to other parts of Gaza as a means to replace Hamas rule after nearly two decades of the militant group governing the strip. We already tried this in three different parts of central and north Gaza, including with local clans. They were all either beaten up or killed by Hamas, said one former senior Israeli official familiar with post-war planning. Deadly clashes erupted last week between a prominent clan in central Gaza and Hamas security personnel after the militant group executed the head of the Abu Amra family over alleged receptivity to Israeli overtures, according to one security source on Gaza. Hamas said in a statement last Tuesday that it would not allow any actor to interfere with the future of the Gaza Strip, and that it would sever any hand of the Israeli occupation trying to tamper with the destiny and future of our people. So, ganz kurz einige Auszüge aus diesem Artikel vorgelesen. Der Artikel ist natürlich viel länger und sehr, sehr spannend, weil hier gibt es natürlich auch Informationen über die Clan-Strukturen innerhalb des Gazastreifens, wo Israel in den letzten Monaten tatsächlich versucht hat, mit Clans, arabischen Megaclans im Gazastreifen, die nicht Hamas-Mitglieder sind, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und über sie eventuell dort im Gazastreifen ein Stück weit die Hamas an den Rand zu spielen. Scheint aber so, als würde die Hamas dort nach wie vor genug Power haben, um diese Clans tatsächlich, wie ich jetzt auch gerade vorgelesen habe, in die Knie zu zwingen. zumindest jetzt noch. Und man sieht auch an diesem Bericht, dass im Endeffekt es hier tatsächlich Ansätze gibt und auch on the ground Dinge passieren, um den Day After, also den Tag nach diesem Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, um tatsächlich den Day After jetzt schon irgendwie langsam aber sicher in die Wege zu leiten, mit Taten, nicht nur mit Worten. In der Taz, eine Zeitung, die ich eigentlich sehr, sehr ungern lese, weil dort gefühlt von 50 Artikeln, die sich mit dem Bereich Israel befassen, würde ich sagen, grob geschätzt, dass von 50 Artikeln ein Artikel positiver Stimmung ist. Und diesen einen Artikel habe ich erwischt tatsächlich, der ist vorgestern erschienen, unter dem Titel Ihre Heiligkeit, die UNO. Und auch aus diesem Artikel möchte ich euch ganz kurz einige Passagen vorlesen, weil das auch ein richtig, richtig spannender Artikel ist, der so gut geschrieben ist und so viel Wahrheit in sich hat, dass ich mir wünschen würde, dass genau dasselbe auch in allen anderen Zeitungen und auch in den Fernsehsendungen von Tagesschau bis Heute-Journal, dass man das ganz zentral thematisieren würde, tut man aber leider nicht. Also, der Artikel heißt Ihre Heiligkeit, die UNO. UNO-Berichte und die Aussagen von UNO-Experten werden fast nie hinterfragt. Das Beispiel Israel zeigt, warum sich das dringend ändern muss. Die IPC, Integrated Food Security Phase Classification, wurde vergangene Woche veröffentlicht. Ein Bericht, nachdem es doch keine Hungersnot in Gaza gibt. Er korrigierte damit einen früheren Bericht vom 18. März 2024. Der hatte eine drohende Hungersnot in Gaza vorausgesagt und mündete weltweit in die Nachricht, dass Kinder in Gaza verhungern. Auch die UN deklarierten das. Die Nachricht drehte sich weiter. Israel nutze das Aushungern als Kriegsstrategie. Eine Anschuldigung, die auch die UN gegen Israel richteten. Die Anschuldigungen bezogen sich vorrangig auf den IPC-Report vom März, der nun korrigiert wurde. Der erste Bericht erhielt globale Aufmerksamkeit, die Korrektur aber nicht. Wie glaubwürdig sind die UN-Berichte, auf die sich so viele Medien, Menschenrechtsorganisationen und Politiker stützen? Diese Frage bewegt scheinbar kaum jemanden. Die Zahlen der Toten in Gaza, die in UN-Berichten genannt werden, beinhalten auch Hamas-Kämpfer. Doch selten wird das differenziert dargestellt. Bei der Nennung israelischer Opferzahlen werden tote Soldaten hingegen nicht dazugezählt. Vielerorts werden UN-Berichte als unbestreitbar zuverlässige Quelle ohne Überprüfung aufgeführt und UN-Experten bedenkenlos zitiert. Eklatantes Beispiel: die UN-Sonderbeauftragte für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese. 2014 sprach sie auf einer Veranstaltung von einer jüdischen Lobby, welche die USA in Schach hält. Auch das Massaker vom 7. Oktober rechtfertigte sie, wofür sie scharfe Kritik erntete. Es handelt sich dabei keineswegs um Einzelfälle, sondern um ein besonders schwerwiegendes Beispiel dafür, dass die UN ihre Beobachter, Mitarbeiter und Berichte eben nicht den heiligen Gral der absoluten Unabhängigkeit repräsentieren. Und oft sind sie von den nationalen Interessen ihrer 193 Mitglieder geprägt, von denen im Jahr 2023 laut dem jährlichen Demokratieindex des Economist lediglich 24 als vollständige Demokratien eingestuft wurden. Israel war 2023 übrigens auf der Liste an 30. Stelle, gleich nach den USA und vor Portugal. Im Jahr 2023 gab es bei den UN 15 Resolutionen gegen Israel und lediglich 7 auf alle anderen Länder verteilt. Es gab keine einzige Resolution gegen China, Venezuela, Saudi-Arabien. Das ist ein Muster, das sich durch die Jahre zieht. Seit 2015 haben die UN, und jetzt gut zuhören, seit 2015 haben die UN 140 Resolutionen gegen Israel verabschiedet. Im Gegensatz zu insgesamt 68 Resolutionen gegen alle anderen Länder der Welt. Diese Zahlen spiegeln globale Machtverhältnisse wider. Neben einer Mehrheit nichtdemokratischer Staaten steht auch eine Mehrheit von rund 50 muslimischen Staaten, von denen die meisten israelfeindlich sind, einem einzigen jüdischen Staat gegenüber. UNRWA-Mitarbeiter jubelten auf Telegram. Letzten Montag haben mehr als 100 israelische Opfer und Familienangehörige von Opfern des 7. Oktober eine Klage gegen das UNRWA eingereicht. Die Anschuldigung unter anderem, es erlaube der Hamas, seine Einrichtungen als Waffenlager zu nutzen, habe Tunnel und Kommandozentralen unter seinen Schulen bauen lassen. Erwiesen ist, dass es das in einer Telegram-Gruppe mit 3000 UNRWA-Mitarbeitern der Pogrom vom 7. Oktober gefeiert wurde und dass einige UNRWA-Mitarbeiter sogar aktiv daran beteiligt waren. Während also an anderer Stelle Kritik geübt wird, Recherchen in Auftrag gegeben werden oder Verbrechen aufgedeckt werden, bleibt es meistens, wenn es um die Beziehung der UN zu Israel geht, ziemlich still. Und anstatt die Voreingenommenheit der UN gegen Israel zu hinterfragen, wird der Spieß umgedreht. Israel werden Voreingenommenheit und sogar Schmähkampagnen gegen die UN vorgeworfen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Vereinten Nationen, ihren Unterorganisationen und ihrem Personal ist lange überfällig. Das waren einige Auszüge von einem längeren Text in diesem wirklich sehr, sehr richtigen und wichtigen Artikel in der Taz mit der Überschrift Ihre Heiligkeit, die UNO. Bitte nachlesen, bitte verbreiten, wichtiger und richtiger Artikel. Ja, und wenn wir bei Francesca Albanese sind, da hat Hillel Neuer, das ist der Chef der Nichtregierungsorganisation UN Watch, große Empfehlung von mir, ihm bitte auch zu followen. Er ist sehr aktiv auf Twitter oder X. Da hat er heute bekannt gegeben, könnt ihr nachlesen, dass die Vereinten Nationen eine Untersuchung zum Vorwurf eingeleitet haben, wonach die Sonderberichterstatterin Francesca Albanese zu Unrecht externe Gelder von Pro-Hamas-Gruppen angenommen hat, um ihre 20.000 US-Dollar teure Lobbyreise nach Australien zu finanzieren. Kann das sein? Ist das der Fall? Und wird diese Situation, diese Untersuchung eventuell ein Ende ihres Mandats bedeuten? Francesca Albanese könnt ihr auch auf X, was mal Twitter war, wie ihr wisst, könnt ihr sie dort beobachten, beziehungsweise ihr könnt euch den Schrott durchlesen, den sie dort tagtäglich produziert. Sie ist komplett besessen. Eine besessene Antisemitin, die sich jeden Tag, und ich übertreibe hier nicht, jeden Tag an Israel abarbeitet. Allein auf Twitter, X, wie gesagt, sind 9 ihrer letzten 10 Tweets, also 90% ihrer Tweets, sind hardcore anti-israelische Propaganda, die Hamas-Sprecher oder Sprecher des iranischen Mullah-Regimes nicht besser hätten schreiben können. Also da werft bitte auch einen Blick drauf auf Hillel Neuer und auf Francesca Albanese, eine Situation, die hoffentlich positiv enden wird. Und mit positiv enden werden meine ich natürlich, dass Francesca Albanese gekündigt wird. Und wenn wir auch noch Richtung Antisemitismus schauen in Deutschland, wo wir natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten auch durch die Uni-Campus-Demonstrationen, auch in Amerika natürlich und dann in anderen Ländern bis hin nach Deutschland und auch ein Stück weit in Österreich und der Schweiz, haben wir natürlich, weil sie halt auch sehr laut sind und auch sehr viel Medienpräsenz bekommen, hatten wir im Gefühl, dass irgendwie die ganze Welt in der Wissenschaft jetzt hier antisemitisch unterwandert ist, dem ist zum Glück nicht so. Weil ich hier auch zwei Beispiele habe, die ich euch ganz kurz, die ich erwähnen möchte, ein Stück weit auch euch vorlesen möchte, von zwei offenen Briefen, die mir zugespielt wurden, die spannend sind und zeigen, dass es eine Art Tauziehen gibt zwischen denjenigen Wissenschaftlern, die tatsächlich von Antisemitismus, Hass gegen Israel irgendwie, sich dann irgendwie auf die Seite stellen von diesen Pro-Terror-Kundgebungen und Demonstranten da auf ihren Unicampussen. Gibt es aber auch zum Glück andere, die genau das kritisieren. Das Athene Center ist das nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit, hat, wie gesagt, einen offenen Brief Wissenschaft gegen Antisemitismus veröffentlicht, in der sie wie folgt, ich lese euch nur den ersten Absatz kurz vor, da schreibt sie: Wissenschaft fordert nie wieder. Wir positionieren uns gegen Antisemitismus und für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Am Morgen des 7. Oktober 2023 wurden im Süden Israels über 1200 Menschen getötet, über 240 als Geiseln verschleppt, ungezählte verwundet. Die Täter gingen mit bestialischer Gewalt vor. Sie quälten und vergewaltigten, sie töteten mit Waffen, bloßen Händen und verbrannten Menschen bei lebendigem Leib. Die Täter wollten maximales Leid zufügen, auch Säuglingen, Kindern, Frauen, alten Menschen. Der Terrorangriff ist das größte Pogrom an Juden seit der Shoah. Verantwortlich ist die radikal-islamische Hamas, die seit 2005 im Gazastreifen herrscht und offen die Zerstörung Israels und die Ermordung aller Juden propagiert. Noch immer sind hunderte Geiseln in der Gewalt der Terroristen, feuert die Hamas Raketen auf Israel. Der Text geht weiter. Ihr könnt das, wie gesagt, im Internet kurz lesen. Für diejenigen von euch, die Lust auf mehr haben, ist nicht allzu lang. Doch ich will auch nicht jetzt alles von vorne bis hinten vorlesen. Dann habt ihr ja keine Hausaufgaben und das wäre ja schade. Also unter dem Titel Wissenschaft fordert nie wieder. Vom Athene Center. Athene mit A-T-H-E-N-E Center. Und auch namhafte Professoren und Professorinnen haben einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie sich klar an die Seite ihrer jüdischen Studierenden und Kollegen und gegen Antisemitismus an Hochschulen und auch für Kooperation mit israelischen Unis und Forschungseinrichtungen aussprechen. Und hier unter dem Titel Aus aktuellem Anlass: Kein Platz für Antisemitismus an Hochschulen. Auch hier lese ich euch ganz kurz ein Stück weit, der ist nicht so lang, also lese ich ihn euch ganz vor. Wir als Lehrende an deutschen Hochschulen und Universitäten sowie Forschenden an außeruniversitären Forschungseinrichtungen stellen uns ohne Wenn und Aber vor unsere jüdischen Studierenden und Kolleginnen und Kollegen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit sie unversehrt und sicher an unseren Einrichtungen studieren und arbeiten können und sich Jüdinnen und Juden in Deutschland darüber hinaus sicher fühlen. Wir verurteilen antisemitische Ausgrenzung, das Verwenden von Terrorsymbolen, die Infragestellung des Existenzrechts Israels, jegliche Form von Gewalt und Verwüstung in Universitätsgebäuden aufs Schärfste. Deshalb ist es auch in unserem Sinne, dass Judenhass an unseren Einrichtungen geächtet und geahndet wird. Mit großer Sorge beobachten wir auch die Entwicklungen zum Boykott israelischer Universitäten und der Ausgrenzung israelischer Kolleginnen und Kollegen auf wissenschaftlichen Konferenzen und durch wissenschaftliche Publikationsorgane. Wir stellen uns klar gegen diese Formen der Ausgrenzung und setzen uns weiterhin für die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen an israelischen Universitäten oder Forschenden mit israelischer Staatsangehörigkeit ein. Wenn Sie dieses Statement unterstützen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@profs-against-antisemitism.de. Mit Nennung ihres Namens und akademischen Titel, Fachrichtung und wissenschaftlicher Einrichtung. Also für diejenigen unter euch, die tatsächlich an Hochschulen lehren, auch ein kurzer Aufruf von mir: Geht bitte auch ins Internet und sucht nach Profs Against Antisemitism und unterzeichnet das bitte auch. Das ist auch wieder nicht nur Worte, sondern auch mal mit Namen und Unterschrift Zeichen setzen. Erstunterzeichnende gibt es Dutzende, darunter einige Namen, sehr viele Professor, Doktors. Also eigentlich sind alles Professor, Doktors. Deswegen nur ganz kurz die Namen: Sabine Andressen, Erziehungswissenschaften, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Talia Blockland, Soziologie, Humboldt-Uni Berlin, Tanja Börzel, Politikwissenschaften, FU Berlin, Thomas Bräuninger, Politikwissenschaft, Universität Mannheim, Thomas Breschenmacher, Geschichtswissenschaft, Universität Potsdam, Marius Busemeyer, Politikwissenschaft, Universität Konstanz, Alexander Deeg, Theologie, Universität Leipzig, und weiter und so fort von der Universität Tübingen, von der Universität Frankfurt am Main, Medizinische Hochschule Hannover, Institut Walter-Eucken-Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Ludwig-Maximilians-Universität München. Ja, also von sehr vielen hoch anerkannten Institutionen in der Wissenschaft, wenn ihr so wollt, Hochschulen, die Rang und Namen haben und auch Professoren, die Rang und Namen haben. Das ist erfreulich. Also diejenigen von euch, die das unterstützen wollen und können, please do so. Zum Abschluss eine kurze noch Sache. Jeden Tag erreichen mich tatsächlich Dutzende Mails, Dutzende Messages. Ich werde der Sache kaum noch Herr. Und ich versuche wirklich alles zu lesen, was ich bekomme, weil sehr viel Spannendes mir geschickt wird, wirklich. Eine der Dinge, die mich zum Nachdenken gebracht haben, nicht, dass ich überrascht wurde, aber hat mich wieder zum Nachdenken gebracht, ist eine Mail, die ich heute erhalten habe, vor wenigen Stunden, von einem Lehrer aus Deutschland, und zwar im Raum der Pfalz. Und dort hat er geschrieben, dass heute nach der zweiten großen Pause in der Schule, schreibt er, ein 9-jähriges, kopftuchtragendes Mädchen fragt mich, was ich in den Sommerferien machen werde. Ich? In den Sommerferien fliege ich nach Israel, um dort Bauern zu helfen. Mädchen? Aber Israel gibt es doch gar nicht. Ich? Doch, Israel ist ein Staat, da leben Juden und Araber zusammen. Mädchen? Und wo ist Palästina? Ja, Arie, vollkommen erschreckend. So werden auch in unserer freiheitlichen Demokratie Kinder von ihren judenhassenden Eltern indoktriniert. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.